Hallo und herzlich willkommen zu diesem fantastischen Montag. Wir haben gerade schon festgestellt, wir hatten eigentlich alle einen relativ guten Montag diese Woche. Und es kann eigentlich nur noch besser werden, denn wir reden über Tagen, wir reden über die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft und das ist unser erster Indie-Talk, den wir jetzt am Montag machen, wo wir in die Verlagen und Projekten irgendwie die Möglichkeit geben, sich vorzustellen, dass wir sie kennenlernen können und über Dinge zu reden, die sie begeistern und uns hoffentlich auch, in diesem Fall ganz sicher. Und ich habe heute hier die Julia und den Volker. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallöchen.
Ja,
und das freut uns sehr, sehr, dass ihr... Entschuldigung.
Kein Problem. Ihr seid beide Mitglied in der Lovecraft-Gesellschaft und ihr seid federführend bei Tagen. Und möglicherweise fragen sich jetzt Menschen, die uns zugucken, worum geht's hier eigentlich? Was ist das? Also fangen wir vorne an, würde ich sagen. Was ist die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft denn? Mag jemand erklären?
Was eine Frage für Volker.
Ja. Ich fange einfach mal an und Julia ergänzt. Die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft ist ein Verein, ein gemeinnütziger Verein, der mittlerweile 10 Jahre alt ist und über 300, fast 400 Mitglieder im deutschsprachigen Raum aufweisen kann und sich den Werken von H.P. Lovecraft gewidmet hat, um die kritisch zu hinterfragen, in die Moderne zu transportieren und sich grundsätzlich mal mit diesem, sagen wir mal, Meilenstein der Grusel- und der Horrorgeschichten auseinanderzusetzen. Und seit 10 Jahren haben sich da eben ganz viele horrorbegeisterte Menschen aus Film, Radio, Literatur, Rollenspiel, Computerspielen, also aus allerlei oder aller möglichen Hintergründen zusammengefunden und tauschen sich gemeinsam aus und machen auch gemeinsam Projekte, wie zum Beispiel Lesungen. Wir machen eine sehr große deutschsprachige Rollenspiel-Convention namens Anrufung, wird vom Verein organisiert. Wir geben eine eigene Vereinszeitschrift heraus und haben seit etwa 7 Jahren ein eigenes Rollenspielsystem namens Vertagen am Start. Die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft hat eine Webseite, auf der man sich informieren kann. deutschelovecraftgesellschaft.de ist nicht die kürzeste Adresse, aber die kurzen waren schon weg. Und
nein, es blöd das aus. Ich habe den Link auch in den Chat gepostet und angeheftet, perfekt, falls jemand interessiert ist.
Dort kann man sich einen Überblick verschaffen über das ganze Angebot des Vereins und man kann im Forum mitdiskutieren und andere interessierte Leute finden, die grundsätzlich mal am kosmischen Horror Interesse haben, an Literatur, an den Lovecrafts, an und all seinen Weggefährten und Weggefährtinnen von damals bis heute eigentlich.
Klingt sehr abwechslungsreich. Ja.
Das hast du sehr schön gesagt, ja. Ich hatte gerade versucht, den Lovecrafter, unser Vereinsmagazin, einmal in die Kamera zu halten, aber ich muss gleich mal den Blur ausstellen, dann geht das auch, was in die Kamera zu halten.
Ja, also, ja, das wird schwierig so, glaube ich.
Ja, genau, weil sonst klappt das nicht. Damit hatte ich jetzt gerade nicht gerechnet. Ja, also der Verein, die DLG, ist sehr breit aufgestellt, auf jeden Fall. Das ist eben nicht nur Rollenspiel, das hat Volker ja jetzt gerade alles schon erzählt. Und wir haben dieses Jahr auch 10 Jahre Jubiläum und da haben wir auch verschiedene Aktionen und Events, die dazu auch organisiert worden sind oder noch laufen, wie einen Book Club und einen Newsletter, ein Lovecraft Lore Letter und demnächst noch eine Ritual-Rätsel-Rally, die in 10 verschiedenen Städten stattfinden wird. Also da ist einiges auch an Engagement von den Mitgliedern und an verschiedensten Sachen, die geboten werden. Stammtische regelmäßige auch in verschiedenen Städten. Genau.
Wie kann man denn gegebenenfalls, wenn es einen jetzt interessiert und anspricht, da mitmachen?
Das geht ganz einfach, indem man auf die Webseite geht, sich irgendetwas Interessantes herauspickt und zu den Leuten Kontakt aufnimmt. Entweder im Forum oder im Discord ist auch immer eine sehr gute Chance, uns zu treffen. Man muss auch kein Mitglied sein, um mitzumachen und sich einzubringen. Man kann Mitglied werden. Das geht für alle volljährigen Personen ohne große Probleme. Der Mitgliedsbeitrag ist überschaubar und hilft dem Verein und uns allen, ganz spannende Projekte realisieren zu können.
Also wenig Barrieren für den kosmischen Horror.
Absolut.
So kann man das natürlich immer machen. Ansonsten, da es ein Verein ist, ich nehme an, ihr nehmt im Zweifelsfall, wenn jemand nicht Mitglied werden möchte, ihr nehmt im Zweifelsfall auch Spenden, vermutlich.
Selbstverständlich, also die DLG ist auch ein echter e.V. und darf auch Spenden entgegennehmen und die entsprechend auch, also Spendenbescheinigungen ausstellen. Das hat natürlich oder andersrum gesagt, das hat Auswirkungen auch auf unser Tagenprojekt, die Gemeinnützigkeit oder eben auch die Tatsache, dass wir ein Verein sind und auch gewisse Ziele verfolgen mit der Satzung, nämlich eben das Kulturgut von Lovecraft und Co. Sich damit kritisch auseinanderzusetzen und dafür zu sorgen, dass es eben auch heutzutage noch, dass es das gibt und damit man sich damit auseinandersetzen kann.
Ja, ich habe auch gesehen, es gibt eine ganze Reihe von Projekten, die DRG unterstützt, mit Know-how, mit Ressourcen etc. Das ist auch ganz spannend, was es da so alles gibt. Kann man auch auf der Webseite sich reinwursteln, falls euch das interessiert. Und es sieht auch sehr vielfältig aus. Es sind bestimmt viele schöne Sachen, die es ohne die DRG wahrscheinlich ja vielleicht schon gäbe, aber nicht in dem Umfang.
Ja, sicher.
Also der große Vorteil ist eben, dass wir in der Lage sind, auch Projekte zu realisieren, die eben nicht kommerziell erfolgreich sein müssen. Und das gibt natürlich insbesondere Leuten wie Literaturliebhaber die Chance, auch Sachen zu veröffentlichen, die eben, wie gesagt, bei keinem Verlag ansonsten erscheinen würden. Oder aber mal eine Lesung oder eine Podiumsdiskussion zu realisieren, die ansonsten eben nicht machbar wäre. Das ist natürlich schön.
Ja, genau. Im Übrigen, ich habe auch gesagt oder ich habe mit den beiden besprochen, dass wir, dass ihr auch Fragen stellen dürft im Chat. Ich würde die zu 90% wahrscheinlich dann irgendwann am Ende rannehmen, aber falls jemandem schon was einfällt, was ihr Volker oder Julia fragen wollt, dann schreibt das gerne in den Chat, schreibt gerne in Großbuchstaben Frage davor, dann sehe ich es leichter und ich notiere das dann und gebe das bei Gelegenheit rein. Also falls ihr Fragen habt, super gerne. Eine der schönen Sachen, die die DRG hervorgebracht hat, ist ein eigenes Rollenspielsystem, mit dem ihr was zu tun habt, sonst wärt ihr heute wahrscheinlich nicht hier. Was ist es? Wie kam es dazu? Und fangen wir doch damit mal an.
Ja, ich fange mal an und gebe dann das Heft wieder an Volker weiter. Damit haben wir schon einiges an Übungen, so ungefähr jetzt 7 Jahre, 8 Jahre, Volker, ne? Tagen ist das System der DLG. Es hat einen sehr unaussprechlichen Namen, aber er ist, glaube ich, durchaus, also zumindest bleibt er vielleicht irgendwie im Gedächtnis insofern mit, da war irgendwas Komisches mit F vorne. Aber wir brauchen natürlich ein schönes, greifbares Wort und wir haben uns eben ein Wort aus dem unaussprechlichen Satz aus The Call of Cthulhu rausgesucht mit Ftagen. Und Ftagen war oder startete als Projekt, dass die DLG oder vor allen Dingen auch Volker hauptsächlich die Idee hatte, es wäre einfach sehr schön, wenn es ein Rollenspielsystem gäbe, mit dem wir als Verein eben auch Rollenspiel-Szenarien veröffentlichen können, ohne irgendjemanden um Lizenz fragen zu müssen. Weil wenn du was veröffentlichst und du machst es für umsonst, ist das kein Problem. Dann kann man auch große Rollenspielverlage fragen und nett, dann darf man das veröffentlichen. Aber sobald man irgendwas für Geld veröffentlicht und sei es eben nur ein Vereinsmagazin zum Beispiel, in dem ein Rollenspiel-Szenario drin ist, das Regeln verwendet, hat man schon ein Problem. Weil ein gedrucktes Heft muss man immer verkaufen, weil es zumindest Eigenkosten hat und damit ist es ein kommerzielles Produkt. Und so kam es ursprünglich zu dieser Idee. Und damals gab es ein amerikanisches System, ein Horrorsystem, das neu aufgelegt wurde unter OGL, also unter der Open Game License. Und dann eben die Idee aufkam, das doch zu übersetzen und für uns zu erweitern, anzupassen und so weiter und das als Basis zu nehmen. Inzwischen hat dieses System jetzt schon einige Zeit hinter sich und dementsprechend auch haben wir nicht nur dieses Regelwerk genommen und übersetzt und erweitert, sondern wir haben auch eine komplett eigene Spielwelt dazu geschrieben, die komplett auf unseren eigenen, also das ist unser eigenes kreatives Schaffen gewesen, wo wir uns sehr nah an den Regeln, an den Geschichten von Lovecraft orientiert haben, für Kulte, Wesen, Rituale und so weiter. Und haben auch diverses an Spielmaterial inzwischen schon rausgebracht und sind inzwischen auch schon dabei, uns weiterzuentwickeln und auf einem Weg zu einer zweiten Edition. Das mal so ganz in grob. Volker, was möchtest du ergänzen?
Ja, ich würde dann noch ergänzen, dass tatsächlich vor 7 Jahren, 8 Jahren und davor es nie ganz klar war, welche Copyrights eigentlich bei welchen Wesen, Ritualen und dergleichen anhängig sind. Also dass jeder, der Dinge publizieren wollte im kosmischen Horror, nie ganz sicher gehen konnte, ob das, was er da schreibt, ja, Copyright problematisch ist oder nicht. Das galt für uns als Verein auch. Und eine oder ja, eine der schönen Nebensachen von Tagen war, dass wir viel Arbeit und viel Zeit investiert haben in die Recherche von Wesen und Entitäten und so weiter, die eben gemeinfrei sind. Das heißt, Tagen ist ein System auch für Autoren und Autorinnen. Und wenn man Dinge benutzt, die in unserem Buch stehen, dann kann man sich sehr, sehr sicher sein, dass die gemeinfrei sind, beziehungsweise dass das Copyright dort nicht bei Dritten liegt. Das Ganze hat damit zu tun, dass Chaosium seit vielen, vielen Jahrzehnten die Rechte an vielen, vielen Dingen hält und auch ansonsten im Lovecraft-Kosmos halt viele Leute Dinge beigesteuert haben und aufgrund von unterschiedlichen Copyright-Rechten, Deutschland, USA und dergleichen, ist es eben gar nicht so einfach zu sagen, ob ein Autor, eine Autorin seit 70 Jahren tot ist und ob alles ins Gemeinfreie übergegangen ist. Und gerade bei Lovecraft ist das sehr, sehr dubios oder nicht dubios, aber mysteriös, was wo liegt. Und neben dem, was Julia gerade sagte, dass wir ein eigenes System brauchten oder haben wollten, war das der zweite große Eckpfeiler, Copyright-Klarheit zu schaffen oder sagen wir mal, ja, Klarheit zu schaffen in den Dingen, die es in dem kosmischen Horror halt gibt. Genau, und das haben wir insofern erreicht und sind da auch sehr stolz drauf. Und Tagen ist unter anderem auch eine Grundlage für ein amerikanisches Produkt geworden, Cthulhu Eternal, was darauf aufsetzt und unsere Wesen und unsere Recherchearbeit halt auch ins Englische transportiert hat. Das ist dann immer sehr schön zu sehen, wenn die eigene Arbeit dann auch Früchte trägt.
Es wurde gefragt, und das würde ich gerne jetzt direkt mal reingeben, weil es thematisch, glaube ich, einfach gut passt. Und zwar, wie unterscheiden sich Cthulhu und Tagen denn als Spielsysteme? Was ist denn da quasi so? Merkt man da große Unterschiede? Wenn ja, was sind die?
Julia, möchtest du?
Ja, ich kann am Anfang. Also grundsätzlich sind das sehr ähnliche Systeme, das muss man ganz klar sagen. Das sind einfach W100-Systeme, also W-Prozent-Systeme. Das heißt, man würfelt mit einem W100. Die meisten Dinge gehen einfach auf einer 1 bis 100 Range, Fertigkeiten zum Beispiel und so weiter. Das heißt, es ist ein sehr einfaches System. Es ist ganz klar aufs erzählerische Spielen ausgelegt. Es ist nicht simulationistisch. Das ist ja bei Call of Cthulhu auch so. Die Mechaniken mit Trefferpunkten, Stabilität, also geistiger Stabilität und so, sind auch ähnlich. Wobei es gerade bei der Stabilität ein paar abweichende Mechanismen gibt, die unserer Meinung nach auch bei Tagen eigentlich das Spiel mit dem Horror schöner transportieren als bei Call of Cthulhu, weil es solche Sachen gibt wie Bindungen, auf die man auch so ein bisschen seinen Verlust von geistiger Stabilität abwälzen kann, die dann schlechter werden, erodieren. Es gibt Motivationen der Charaktere, die dann zum Beispiel im Verlauf der Zeit gestrichen werden und durch Störungen ersetzt werden, wenn der Charakter eben dann sehr viel Stabilität verloren hat und dann eine Störung erhält. Also es gibt so ein paar andere Mechanismen, die so dieses Spiel mit der Abwärtsspirale noch mal weiter befeuern. Aber insgesamt sind diese Systeme relativ kompatibel. Was bedeutet das? Heißt, wenn man jetzt meinetwegen ein Call of Cthulhu-Szenario mit Tagenregeln spielen will, dann wird man das ohne Probleme machen können und umgekehrt ganz genauso. Also wenn man jetzt ein Tagenszenario hat und man will das mit seinen herkömmlichen Regeln spielen, die man sonst vielleicht nutzt, ist das auch problemlos möglich. Wir werden uns mit unserer zweiten Edition, die wir gerade vorbereiten, auch noch mal ein bisschen weiterentwickeln, noch ein paar eigene Schwerpunkte setzen. Aber auch das wird auf jeden Fall sicher kompatibel sein zu dem, was bereits existiert.
Ein Merkmal von unserem System ist, dass das Regelwerk und die Spielwelt, also dort, wo die ganzen Viecher und Rituale drinstehen, kostenlos online verfügbar ist. Also auf unserer Webseite tagen-rpg.de lässt sich das gesamte Regelwerk und auch die gesamte Spielwelt kostenlos lesen. Die gedruckten Werke sind dann natürlich logischerweise gegen Geld zu haben. Aber uns war es auch als Verein, und da kommt wieder die Geschichte mit dem Verein zum Tragen, wichtig, dass eben dieser Text und oder dieser Inhalt eben für die Allgemeinheit auch verfügbar ist, sodass sowohl Autorinnen, Autoren als auch Spielleitung, als auch Spielende sich dort niederschwellig informieren können und man sich nichts kaufen muss, wenn man Rollenspiel spielen möchte.
Ja, das klingt ja tatsächlich nach einer sehr niedrigen Einstiegshürde, wenn man das mal ausprobieren möchte. Gibt es tatsächlich ein Starter-Set oder sowas in der Art? Oder?
Wir hatten für die erste Edition oder haben für die erste Edition ganz, ganz aus den Anfängen einen Schnellstarter tatsächlich, den es auch kostenlos auch im Print bei Bestellung im Cthulhu Webshop erhältlich ist. Der ist jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Das System gibt es seit 7 Jahren. Wir, wie Julia gerade sagte, sind gerade dabei, die zweite Edition zu ans Ende zu führen. Nichtsdestotrotz, den Schnellstarter gibt es. Der hat auch ein Abenteuer, ein Szenario mit drin. Und da kann man natürlich loslegen, wenn man möchte. Vielleicht noch eine Sache. Wir haben damals angefangen, das System zu übersetzen. Wir haben die Wesen und so weiter übersetzt und hatten damit quasi also ein Spielsystem und haben angefangen, One-Shots zu machen. Also insbesondere aus der Community heraus, rund um die Anrufung. Ein Ultima Ratio zum Beispiel ist ein relativ bekannter One-Shot. Wir haben Szenarien auch von Julia drin. Wir haben amerikanische tolle One-Shots übersetzt. Das heißt, wir kommen nicht so von einer konsistenten Spielwelt oder Setting, sagen wir mal, wo man sagen kann, okay, das ist Tagen, das haben wir jetzt erst in den letzten Jahren oder versuchen das in den letzten Jahren herauszukristallisieren. Das Setting, was wir als Standard-Setting bezeichnen, nennt sich Zeitenwende und spielt im Hier und Jetzt. Zeitenwende wird durch uns mit einzelnen Artikeln, die wir auch quasi so als Blog auf der Webseite veröffentlichen, mit Leben gefüllt. Und in den letzten Jahren haben wir eben noch ein paar andere Settings dazu bekommen, entweder aus der Community heraus, ein Dieselpunk-Setting namens Dämmerlande von Ralf Sandfuchs. Julia selbst hat ein 80er-Jahre-Trash-Science-Fiction-Endzeit-Setting mal auf den Tisch geworfen namens Rage Moon. Wir haben, was habe ich vergessen? Wir haben die Traumlande, die wir ein bisschen bespielen wollen. Und als absolut exklusive Ankündigung hier im Stream, wir werden auch demnächst ein sehr bekanntes, von den Anrufungen bekanntes Pseudo-Endzeit-Settings namens Die Gamma im Portfolio haben. Das ist Besucher und Besucherinnen der Anrufung, vielleicht ein Begriff. Also, wir sind dabei und versuchen, abgesehen von den ganzen Einzelszenarien, wie auch Froschkönig-Fragmente, ein eigenes Setting herauszubilden, wo man dann eben konsistent auch Kampagnen spielen kann oder seine Charaktere entsprechend hegen und pflegen kann und mit denen dann den Abstieg antreten kann. Parallel dazu, und Julia, kannst gerne gleich ergänzen, parallel dazu haben wir eben Projekte wie die Froschkönig-Fragmente an Land gezogen, die seit vielen, vielen Jahren out of print sind und die Gelegenheit eben gehabt, das neu aufzulegen, um es so, wie wir Horror verstehen und wie wir denken, dass moderner Horror funktionieren sollte, es wieder eben verfügbar zu machen. Das gilt nicht nur für die Froschkönig-Fragmente, das gilt auch eben für viele andere tolle Szenarien aus der Community.
Genau, ja, ich wollte.
Ja. Sorry? Nee, du zuerst.
Ich wollte nur ergänzen, es ist halt so, wir haben am Anfang halt natürlich Dinge veröffentlicht, Material, das bereits existierte, von dem hat natürlich auch zum Beispiel vieles einfach in den 1920ern spielt, weil das natürlich oft so als Hauptzeit gesehen wird. Aber wir denken uns halt, naja, wenn Lovecraft heute leben würde, würde er wahrscheinlich seinen Horror auch heute stattfinden lassen. Und eigentlich ist es ja auch sehr schön, finde ich, wenn Horror in der Zeit stattfindet, in der wir sind. Ja, gerade weil auch die Transferleistung wahnsinnig gering ist, wenn ich hier im Hier und Jetzt spiele, dann ist halt alles so, wie ich es kenne, ne? Und ich brauche mich nicht informieren und schlau machen oder mit einer anderen Zeit arbeiten. Insofern haben wir da auch noch viel, was wir da noch auf der Kante haben, mit dem wir noch arbeiten wollen, was wir noch bringen wollen, gerade eben für Zeitenwende, für diese moderne Welt, in der wir eigentlich unser Hauptsetting so ansiedeln. Aber wie Volker sagt, das Schöne ist halt an den Regeln auch, dass die für alles skalieren, ne? Du kannst damit in der Steinzeit genauso spielen wie halt in der Endzeit, oder im futuristischen Endzeit-Setting, und das funktioniert mit den Regeln alles. Deswegen kannst du auch alle Settings damit bespielen mit den gleichen Regeln.
Ich frage mich, gibt es Fahrzeuge fahren in der Steinzeit? Aber egal, das lässt man dann im Zweifelsfall gegeben.
Das lässt man dann einfach weg. Na klar, genau. Sowas, bestimmte Dinge gibt es halt natürlich nicht, aber ja, das ist logisch, ja. Also ein Fahrzeug jetzt nicht, aber Reiten wird es geben, ja, ein Karren, ja? Hättest du natürlich, sobald du das Rad hast, hast du das Fahrzeug.
Stimmt. Der Karren, das ist der Fortbewegungsmittel der Wahl, wenn man vor dem kosmischen Horror fliegt.
Ja, wer weiß.
Ja, mit dem, ja, wer weiß.
Du musst ja nur schneller sein als der Langsamste aus deiner Gruppe.
Oh nein, nicht, ja. Traurig. Aber ja, also es klingt sehr vielseitig auf jeden Fall. Meine Frage wäre gewesen, wenn man jetzt, also ihr habt ja gesagt, ihr habt Material veröffentlicht, was schon da ist. Seid ihr denn auch aktiv irgendwie auf der Suche nach Material tatsächlich, das ihr rausbringen könnt? Oder hättet ihr Interesse, dass wenn jemand zum Beispiel, weiß nicht, was rumliegen hat, von dem sie erdenkt, das ist der geile heiße Scheiß, wärt ihr da theoretisch interessiert, wenn das zu euch passt?
Also natürlich kann uns immer gerne jemand was schicken, wenn er meint, er hat was, was bei uns passen würde. Da kann man immer gerne drüber reden. Wir haben immer wieder Leute, die auf uns zukommen und sagen, hört mal zu, ich habe hier was, habt ihr da Lust drauf? Oder auf den Cons wird was gespielt und man redet dann später drüber. Ne? Viele Leute schreiben ja auch eigene Sachen. Wir haben auch jetzt gerade wieder zwei Szenarien, die wir gerade betreuen, sozusagen lektoratstechnisch, die aus der Community kommen und die dann von uns jetzt betreut werden. Das machen wir eben immer in enger Absprache mit den AutorInnen, wenn wir sagen, das passt und das können wir uns vorstellen. Bei uns ist halt einfach nur so, dass wir natürlich immer nur peu à peu arbeiten können. Wir sind ein relativ kleines Team. Wir können natürlich immer nur so und so viel nebenher einfach auch stemmen. Und dazu kommen natürlich auch, was Volker vorhin schon angedeutet hat, es ist ja auch über einen Verein, wenn also eben Kosten entstehen, wenn Honorare bezahlt werden müssen oder wenn zum Beispiel ein Druckrun gemacht werden muss, dann muss natürlich auch das alles bezahlt werden, weil wir jetzt zumindest bisher noch nie sowas wie ein Kickstarter oder ein Crowdfunding gemacht haben. Und das heißt, wir haben schon immer so einen gewissen Ablauf, an den wir uns halten müssen, wenn wir was veröffentlichen wollen. Aber klar, also auf der Suche sind
quasi,
wir.
Es geht quasi in Maßen, aber ihr seid offen.
Ja, wir haben schon von jeher versucht, auch ein paar Dinge anders zu machen mit Tagen. Das geht auch los bei der Redaktionsarbeit und bei der Arbeit mit Texten und Szenarien. Wir machen das sehr viel mit Peer Review. Wir machen viel einen engen Austausch, sodass auch Autoren, Autorinnen bis zum Ende dabei sind in so einem Entstehungsprozess und nicht nur irgendwas über den Zaun werfen und das war's dann. Wir haben aktuell mit der Ebenholz-Trilogie eine aus der Community kommende dreiteilige Kampagne in der Pipeline. Der erste Teil davon geht gerade quasi in den Druck oder ist kurz vor Druck. Wir bekommen immer wieder Vorschläge und Leute, die sich melden und sind, wie Julia schon sagte, ist auch ein Bestandteil unserer Arbeit, Leute dahin zu coachen oder gemeinsam zu unterstützen in dem ganzen Wirrwarr rund ums Veröffentlichen, wenn sich da eben Fragen ergeben. Denn viele sind ja immer der Meinung, sie haben was ganz Tolles geschrieben, aber der Trick ist ja, es für Dritte auch irgendwie verständlich rüberzubringen. Und da haben wir schon relativ früh gemerkt, dass es sehr, sehr ergiebig ist, wenn wir das mit mehreren Leuten machen, die da drauf gucken. Und da ist dann die Summe wirklich mehr als die Einzelteile.
Ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast, die Ebenholz-Trilogie, das sagt vielleicht als Titel noch nicht so vielen was, aber es gibt bestimmt viele da draußen, die das Szenario Block B kennen, das schon sehr, sehr lange im Netz, eben auch auf dem Blog von Sen Chui, von André Frenzer, lange Jahre auch war. Und Block B wurde dann um zwei weitere Szenarien zu einer Trilogie ergänzt von Stefan Diekhoff. Und ja, das haben wir seit letztem Jahr, glaube ich, haben wir schon angefangen, oder? Genau, das zu bearbeiten. Und das kommt jetzt nach und nach. Da freuen wir uns auch sehr drauf.
Und als zu guter Letzt, wir haben eben auch ein paar Szenarien jetzt von ganz frischen, neuen Autoren und Autorinnen in der Pipeline, was uns auch eben insbesondere ganz doll freut, dass es da eben Leute gibt, die dann mit uns gemeinsam das, was sie im Kopf haben, versuchen zu Papier zu bringen, was wirklich ein langer Prozess ist und was gar nicht so, also da ist der Erfolg halt gar nicht garantiert, dass so ein Projekt dann auch zu einem guten Ergebnis führt.
Ich habe vorhin gesehen im Chat, das ist jetzt schon hochgerutscht, aber jemand hatte die Frage gestellt, ob wir auch andere Sachen, wie die Froschkönig-Fragmente, alte Sachen bringen werden, wie Narrenball zum Beispiel. Wenn ich ganz frech sein darf, Ivi, und diese Frage aufgreifen darf, weil sie gerade passt. Also ja und nein. und zwar Narrenball ist ursprünglich ein Chaosium-Szenario namens Tetradimalion. Das heißt, da liegen die Rechte bei Chaosium. Das heißt, nein, Narrenball leider ist damals ja bei Laurin erschienen, aber Laurin war natürlich Lizenznehmer von Chaosium damals. Dementsprechend durften die das übersetzen. Wir werden das nicht bringen dürfen, weil das einfach ein Chaosium-Werk ist. Damit Narrenball nein. Aber es gibt andere Szenarien, bei denen die rechte Lage anders ist. Und gerade vielleicht Steffen Schütte-Fans wird es vielleicht freuen zu hören, dass wir dran sind, auch Schwarzwald-Requiem und Wiener Blut zu überarbeiten und auch die wieder zugänglich zu machen.
Sehr gut. Da kann ich die Frage bei mir schon streichen.
Ja. Und darüber hinaus, um vielleicht nochmal den Schluss zu bekommen, wir versuchen jetzt eben eigene Settings oder die Settings, die ich gerade schon erwähnte, auch mit Leben zu erfüllen. Und da würde es uns natürlich auch freuen, wenn irgendjemand Lust findet, mal was Trashiges zu schreiben für eben ein Endzeit-Setting oder aber sich vorstellen kann, wie denn Horror im Hier und Jetzt aussieht. Wenn es da Fragen zu gibt, sind wir auch jederzeit gerne ansprechbar.
Genau. Habt ihr, weil ich weiß ja vorher schon mal gefragt, wie das ist, wenn man irgendwie neu einsteigen möchte, habt ihr denn von den Szenarien, die jetzt noch, die verfügbar sind bei euch oder so, eines, bei dem ihr sagt, oh, das ist vielleicht besonders gut, wenn man neu einsteigt oder so, oder das ist besonders zugänglich, so eins, das ihr empfehlen würdet?
Also wir haben vielleicht mal grundsätzlich die Frage zu beantworten. Wir hatten vor Corona schon immer selbst gedruckt. Also wir sind auch so gestartet. Wir hatten unsere ganzen Szenarien ja tatsächlich echt gedruckt und auch echt auf den Cons verkauft und über den Cthulhu Webshop. Dann kam Corona. Das hat uns sehr zurückgeworfen. Keine Cons, keine Verkäufe. Und wir sind seit der Zeit dann auf Drive-Thru gewechselt. Das heißt, wir haben tatsächlich mit der Einführung auch der Regelwerke Anfang der Corona-Zeiten sind wir auf Print-on-Demand gegangen, haben entsprechend über Drive-Thru das veröffentlicht. Dann kam der Brexit, dann kamen Zollquerelen und Lieferschwierigkeiten. Und jetzt, ja, seit letztem Jahr eigentlich, nachdem sich jetzt auch die Konsituation wieder etwas normalisiert, gehen wir wieder zurück zu echtem Druck. So, das heißt, grundsätzlich mal kommt man an unsere Sachen ganz gut ran, denn wir haben auch seit ein paar Wochen einen eigenen Online-Shop als Verein auf der Vereinswebseite. Das heißt, alle PDFs und alle oder viele der Druckexemplare finden sich auch in unserem Shop. So, und um auf deine Frage zurückzukommen, im Shop gibt es auch 2, 3 kostenlose Szenarien zur Geometrie der Welt zum Beispiel oder giftige Suppe, die sich auf jeden Fall anbieten, da sie auch kostenlos sind, wo man einfach mal reinschnuppern kann. Und auch hier wieder giftige Suppe ist die Übersetzung eines japanischen Szenarios, was sehr bekannt ist, offenbar in Japan. Das ist so quasi das Corbett-Haus in Japan. Das wurde ins Englische übersetzt und wir haben es dann ins Deutsche übersetzt. Und aufgrund der Tatsache, dass es ein Community-Ding ist, ist es eben auch kostenlos. Das eignet sich ganz hervorragend für ein erstes Spiel. Und zur Geometrie der Welt war auch kostenlos im Rahmen des Gratis-Rollenspiel-Tages von uns veröffentlicht worden und ist auch ein ganz tolles Anfängerszenario hier und jetzt.
Und dann muss man natürlich sagen, das hier, das ist Ultima Ratio von Carsten Pohl. Das ja auch schon sehr lange als Konstszenario auch viel gespielt wird. Auch das ist ein super Einstieg, weil es halt ein kurzknackiges Teil ist für eine Stunde Spielzeit mit Freeform-Elementen für 3 vorgefertigte Charaktere und es ist bam, ja, also was will man mehr? Also das ist super Teil, finde ich, das lohnt sich für Konst total, ja.
Wie ist das bei der Suppe? Hat die auch vorgefertigte Charaktere oder ist das ohne?
Also die Suppe lässt sich mit allem Möglichen spielen. Und wir verfolgen auch hier die Philosophie, dass wir auf der Webseite, insbesondere für Spielleitung, Archetypencharaktere zum Download anbieten. Mhm. Das heißt, wenn man ein Ad-Hoc-Spiel hat, kann man sich dort die Kioskbesitzerin, den Taxifahrer, die Weinhändlerin herunterladen. Also Leute wie du und ich. Und dann in dieses Szenario werfen. Das ist eben unser Verständnis von Spiel und so, wie es halt sein sollte. Deswegen haben wir auch ein etwas unterschiedliches Portfolio sozusagen, keine einheitliche Linie. Aber das ist unsere Linie, weil wir sagen, wir machen lieber ein cooles Szenario, was aus dem Rahmen fällt. Wir haben Julias Menzana veröffentlicht, ein Mittelalter-Szenario, was auch total aus der Reihe fällt, aber hat einen coolen Plot und macht einfach Laune. Und dann sagen wir, ja Mensch, das sollte das Licht der Welt erblicken. Dann machen wir das.
Also ich glaube, wir haben relativ viele Sachen, die auch so ein bisschen vom Mainstream abweichen. Wir haben ja auch Szenarien, der Tod in Venedig zum Beispiel ist für 2 Spielleitende und 2 Spielende. Also man kann es auch mit einer SL leiten, das geht schon auch, ne? Mit einem relativ harten Thema. Ja, oder wir haben im Amnesie übersetzt, das ist ein One-Shot von einem Neuseeländer, von Matt Coens. Das ist komplett ohne Charaktere, sondern die kriegen halt im Laufe der Zeit ihre Erinnerungen zurück, weil sie halt eine Amnesie haben. Ja. Also wir haben einiges an Material, glaube ich, bei dem wir auch so ein bisschen einfach abweichen von dem ganz üblichen Cthulhu-Inhalt, ja. Und das ist aber genau das, was wir auch wollen. Also wir wollen auch ganz gezielt eine Plattform bieten für Szenarien, die eben nicht so mainstreamig sind, die ein bisschen außergewöhnlich vielleicht sind, weil wir natürlich auch nicht den Druck haben, ne? Wir sind jetzt hier so als Indie-Verlag, aber wir sind natürlich ein Verein. Das heißt, wir haben nicht dieses Wirtschaftliche, dass wir jetzt sagen müssen, wir müssen jetzt wahnsinnig Gewinn machen oder irgendwas. Es ist schön, wenn es sich deckt, ne? Es ist schön, wenn der Verein dabei keine Miesen macht, in der Summe auf Zeit gesehen. Aber wir müssen eben keine wirtschaftlichen Ziele verfolgen mit dem, was wir tun. Und damit können wir uns halt auch das rauspicken, was wir machen wollen.
Genau, der Herr Melem ist im Publikum und ist zu spät und hat dann gemeint, er habe mit halbem Ohr gehört, dass Narrenball neu aufgelegt werden soll. Nochmal ganz kurz zur Klarstellung, das geht leider nicht, weil für den Narrenball die Rechte bei Chaosium liegen. Also leider.
Aber es gibt
nein.
Auch noch viele tolle andere Dinge, die wir irgendwie vor uns haben, wie Julia auch schon gerade sagte.
Gibt es denn tatsächlich schon Sachen, an denen ihr arbeitet, wo ihr schon was zu sagen könnt oder was ihr in der Pipeline habt?
Ja, klar. Also besagte Ebenholz-Trilogie, da ist Block B kurz vor Drucklegung. Sieht auch richtig toll aus. Das haben wir zusammen mit Stefan und Moritz gemacht, einem externen Layouter. Und die beiden haben sich dort richtig ins Zeug gelegt. Insbesondere Moritz hat ein ganz, ganz tolles Layout, passend zum durchaus düsteren Setting dort im Gefängnis gemacht. Die beiden nächsten Teile werden nächstes Jahr kommen oder nächstes Jahr erscheinen. Ebenholz und Goliath heißen die beiden. Dann ist von der Übersetzerin von Giftige Suppe, Bente, ein erstes eigenes Szenario so gut wie fertig. Das wird sich Automata nennen. Ist ein Closed-Room-Szenario, auch für Einsteiger, Einsteigerinnen, was auch ein recht rudes Thema hat und ja, ein kurzweiliges Vergnügen hoffentlich verspricht. Darüber hinaus sind noch andere Szenarien gerade in der Pipeline, über die, also die verschiedene Stadien der Fertigstellung haben. Wir haben aber gut zu tun. Daneben haben wir noch die von Julia auch schon erwähnten Schüttewerke noch liegen, die auch noch gemacht werden müssen. Und aktuell konzentrieren wir uns sehr stark auf die zweite Edition von Phtagen, also ein komplettes Update des Regelwerks und der Spielwelt, was einhergehen wird mit einem Lizenzwechsel weg von der Open Game License hin zu Creative Commons License. Also es wird sich für Leute, die damit kommerziell und nicht kommerziell arbeiten, nichts ändern. Die können das auch weiterhin tun. Das ist auch einer der Alleinstellungsmerkmale, dass man eben mit Phtagen auch kommerzielle Werke veröffentlichen kann als Drittpartei. Und nach 7 Jahren haben wir einige Dinge halt für uns ausgemacht, die wir verbessern möchten am Regelwerk, um es nochmal schlanker und einfach mehr auf den Punkt zuzuspitzen, so wie wir kosmischen Horror verstehen.
Und bei der Überarbeitung, also das sind dann halt Sachen, die, keine Ahnung, im Spiel über die Jahre aufgefallen sind, wo man denkt, oh, das könnte noch smoother oder
ja, zum Beispiel.
Oder ach Mensch, hier säuft der Horror gerade ein bisschen ab hinter der Verregelung, können wir das nicht irgendwie besser auf den Punkt bringen oder
ganz viele machen? solcher Sachen, genau. Aber auch, also durchaus auch größere konzeptionelle Änderungen wie ein anderes Kampfrundensystem oder Änderungen am Ablauf und insbesondere Änderungen an der geistigen Stabilität und dem Umgang mit geistigen Störungen, wo wir denken, dass die bisherigen Systeme nicht unbedingt immer so viel Spielspaß geboten haben. Also das Thema ist natürlich überhaupt nicht witzig und wenn man das mal abhakt, aber dann ist vielfach eben der Umgang mit diesen Störungen oder mit kurzzeitigen Aussetzern nicht wirklich spaßig. Und da kann man was machen und das ist auch einer unserer Antriebe.
Okay, ich bin gespannt, weil ich hatte nämlich gesehen halt bei den Blog-Einträgen, dass zu verschiedenen Themen beziehungsweise Überarbeitungskomplexen schon ein bisschen was geschrieben worden war.
Ja.
So die Überlegung, also ihr macht das auch sehr transparent, so dass man das auch irgendwie quasi mit nachvollziehen kann, wenn man an sowas Freude hat, also so ein bisschen an der Regelgestaltung. Dann, falls ihr Lust habt, schaut in den Blog rein, da gab es, ich glaube, ich hatte zwei Themen, hatte ich da auch
vielleicht,
was gesehen.
Genau, vielleicht heute auch noch ganz exklusiv. Heute ging die erste Leseprobe auch online zu finden bei uns im Forum. Wir haben einzelne Kapitel jetzt schon fertiggestellt und werden die auch quasi einem Beta-Test, wenn man so will, unterziehen oder es allen ermöglichen, dazu ihren Senf und Kritik zu äußern, wer mag. Das heißt, im Forum findet sich die zweite Edition in großen Teilen halt zum Lesen und zum Vorablesen und Anmerkungen machen, weil wir denken, also wir machen das ja nicht nur für uns, sondern eben auch für alle anderen, die spielen. Und es ist, die Summe ist da größer und es gibt viele tolle Einfälle da draußen, wie man Dinge regeln kann oder sollte oder es lassen sollte.
Ja, und wir freuen uns dementsprechend auch natürlich eben immer über Mitarbeit oder über Feedback oder was auch immer Leute beisteuern wollen. Wir haben auch ja eine Schreibwerkstatt, die wir mal so eröffnet hatten, wo Leute auch kleine Beiträge mal schreiben können, wenn sie möchten. Wir haben ja über die Zeit schon sehr, sehr viele sogenannte Fragmente auch veröffentlicht. Die finden sich alle auf der Homepage unter Fragmente. Das sind sozusagen kleine Häppchen. Und da gibt es eben auch Spielregelerweiterungen, da gibt es Szenarioideen, da gibt es NPCs, da gibt es Würfeltabellen, Zufallstabellen, alles Mögliche. Und zum Beispiel sowas hatten wir halt an den Gedanken, dass man das eben auch als niederschwelliges Angebot nutzen kann, die Leute auch gerne mit teilnehmen können. Ne? Wenn jemand so eine kleine Idee hat, was er mal schreiben und veröffentlichen wollen würde und nicht weiß wo, ja, oder auch da vielleicht eine Hilfestellung braucht, weil wir eben auch gemeinsam dann arbeiten daran, dann kann man das zum Beispiel gerne bei uns machen. Und genauso auch eben freuen wir uns über ja, Feedback oder Rückmeldungen eben auch zu den Regeln, ja, gerade jetzt, wo wir sie überarbeiten.
Ja, also genau, ich hatte, das war die Sektion, wo ich durchgescrollt habe vorher in Vorbereitung auch und da sind fantastische Sachen mit dabei, also neben diesen Designdokumenten halt eben für die zweite Edition, wo dann halt so Sachen diskutiert werden, wie sollte das Kampfsystem idealerweise sein oder wie ziehen wir das Fertigkeitensystem neu auf, was können wir da verbessern, sind da halt dann so, ja, so kleine Bits quasi dabei, also was habe ich gefunden, was ich interessant fand? Protoplasma, eine KI-Analyse. Ist quasi so ein Auszug aus einer Laboruntersuchung, die man sich dann besorgen kann. Oder eine Örtlichkeitsbeschreibung von einem Therapiezentrum am Meer oder sowas. Und ja, das sind, glaube ich, sehr bereichernde kleine Spielelemente, die man, ob jetzt für Tagen oder ein anderes Cthulhu-System, die man prima ins eigene Spiel einbauen kann.
Klar, das ist total systemübergreifend auf jeden Fall. Und weil die Frage manchmal kommt vielleicht, warum überhaupt eine zweite Edition? Wir glauben, dass es einfach noch ein paar Sachen gibt, die man noch eleganter haben kann, sodass sie weniger Punkte grab, ne? Wir wollen keine Punktegräber für Fertigkeiten, ne? Wo man Punkte reinbuttern muss und dann braucht man das vielleicht einmal in 5 Jahren Spiel oder so. Und wir möchten das möglichst elegant haben, sodass man einfach den Fokus wirklich aufs Spielen setzen kann und nicht auf die Regeln, ne? Dass man komplexe, schwierige Regeln hat, bei denen dann niemand mehr weiß, wie geht das jetzt oder so, sondern es soll eigentlich ja so sein, dass das Regelwerk das Spiel befördern soll und nicht umgekehrt. Ne? Und unser Hauptfokus einfach ist, coolen kosmischen Horror zu erzählen, gemeinsam am Spieltisch. Und deswegen ist auch zum Beispiel ja so, dass bei uns nicht so viel gewürfelt wird. Also es wird einfach immer nur gewürfelt, wenn es wirklich um was geht und nicht wegen irgendwie jedem Mist. Ja? Das so als Gedanke, der zu dieser zweiten Edition geführt hat, ja, weil das manchmal auch gefragt wird, ja, so lange gibt es doch noch nicht gar nicht, ja, warum denn jetzt eine zweite Edition? Ja.
Wie umfangreich für jemanden, der jetzt, also ich meine, in der Rollenspiel Bubble lesen die meisten Leute schon gerne, sonst wären sie wahrscheinlich gar nicht mehr hier, aber wie umfangreich ist denn das Regelwerk tatsächlich? Also wie viele Seiten hat das grob? Ist es umfangreicher als andere Sachen? Oder?
Hat so 170 Seiten, glaube ich, Pi mal Daumen. Aber wir haben ehrlicherweise auch schon immer sehr groß gedruckt für Leute über 40 mit Brille. Ist das eben auch bei schummerigem Kerzenlicht lesbar. Und dadurch verlieren wir natürlich ein bisschen Seiten oder bekommen welche dazu sozusagen. Aber die Mindestgröße der Schrift war immer schon ganz wichtig. Ich denke mal, dass das ganz im normalen Bereich rangiert, vom Regelwerk her, nicht übermäßig viel ist und aber natürlich jetzt auch kein Einseiter ist. Das ist einfach bei W100-Systemen, die schon vollumfängliche Sachen abdecken wollen, auch nicht anders zu erwarten.
Ja, also ich meine, es gibt immer Sachen, die erklärt werden müssen. Also zum Beispiel, wie, keine Ahnung, wie bei den Fertigkeiten sollte immer irgendwie dabei stehen, wofür kann ich das jetzt hier eigentlich benutzen? Ne? Aber das sind zum Beispiel, wenn man jetzt sehr erfahren ist in dem Bereich, muss man sich da ja auch nicht so tief festlegen, sondern da reicht es, wenn man sich die wirklich wichtigen Dinge durchliest. Aber okay, also quasi normales, vielleicht ein Müh weniger als das durchschnittliche Rollenspielsystem.
Vielleicht, ja. Also wie gesagt, die zweite Edition mit Leseprobe gibt es im DLG-Forum zum Download in den nächsten Wochen. Angefangen heute mit dem Grundregelwerk und jetzt alleine die Grundregeln sind Pi mal Daumen, so 10 Seiten, aber eben groß gedruckt oder eben mit viel Luft. Und dann hat man im Prinzip den gesamten Regelkern und kann spielen.
Ja.
Also da ist natürlich jetzt nicht die Charaktererschaffung mit dabei, aber es ist mäßig komplex. Also wenn man das Prinzip erstmal drauf hat, dann glaube ich, ist das alles handelbar und
Ja, oder
steht dem eher nicht im Weg.
wenn man von einem anderen W100-System kommt, glaube ich,
Ja.
generell sollte man sich damit doch dann eigentlich leicht zurechtfinden. Wie ist das denn? Warum? Also ich meine, warum vertagen? Also warum dieser Titel?
Also wir haben ja damals vor 7 Jahren einen Titel gesucht, um das Ganze halt einem Namen zu geben. Und da kommen dann natürlich ziemlich viele Kandidaten zutage. Und wir haben A, etwas gesucht, was es noch nicht gibt, B, was irgendwie eingängig ist und C, auch was mit diesem kosmischen Horror zu tun hat. Und eigentlich war das relativ naheliegend dann.
Für alle Leute, die das nicht kennen, was heißt das denn? Heißt das überhaupt irgendwas?
Julia.
Also ich kann den Satz nicht auswendig.
Was?
Nein, nein,
Nein, nein, nein, nein.
aber
Es gibt
es
diesen
kommt
unaussprechlichen,
dieser
sehr schönen
unausgesprochene
Satz.
ganz genau. Und
Genau.
im Gro also übersetzt heißt er ja, ne, in seinem Haus in Relay liegt träumend der Tote oder eben nicht Tote, Cthulhu. Also Tagen heißt so ungefähr träumen. Genau. Wenn man sich an der Grammatik oder Struktur dieses Satzes orientiert.
Das fanden wir auch ganz passend.
Ja, gab es noch andere heiße Kandidaten, die es nicht geschafft haben?
Ja, es gab auch diverse Logo und Dinge. Irgendwann, wenn wir vielleicht unser 10-jähriges Vertagen haben, dann machen wir mal so ein Special mit
Ah,
dem
so ein
Best-of
Special
der.
Making-of,
Genau.
wie wir Dinge nicht genannt haben.
Ja,
Fertigkeiten, die
korrekt.
es nicht in die Auswahl geschafft haben.
So ist
Okay.
es.
10 Jahre, noch 3 Jahre dann. Okay, ich merke mir das. Ich merke mir das. Ich hab das hier notiert. Dann 3 Jahre. Okay. Läuft. Können wir dann. Genau. Schreibt das in die Kommentare. Erinnerung für Ivy. Wenn ihr das hier auf YouTube seht später. Schreibt das in die Kommentare. Ivy, du musst in 3 Jahren fragen. Wie Tagen hätte heißen können. Habt ihr denn, ich weiß, also ich meine jetzt, das ist schwer und ich weiß, es gibt viel. Aber habt ihr persönlich denn irgendwie so ein liebstes Lovecraft-Werk oder irgendwas, womit ihr früh in Kontakt gekommen seid, was euch dann da so reingesaugt hat, quasi? Julia, vielleicht? Als Erste?
Also ich muss gestehen, ich bin damals tatsächlich über das Call of Cthulhu-Regelwerk zu Lovecraft gekommen. Und zwar, weil der Nico damals, ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, der Nico hat damals das Call of Cthulhu-Regelwerk angeschleppt. Grüße an Nico, hinter der, wo immer
Hallo.
du gerade bist, Kamera. Kamera ist es ja nicht, ne? Aber ja. Genau, das war Anfang der 2000er. Und dann habe ich mir das angeschaut und fand das sehr bestechend. Und Horror fand ich schon immer toll und habe alle Horrorfilme verschlungen und dachte, cool, hier kann man Horror spielen. Ganz was anderes als DSA, das ist super. Und dann habe ich angefangen, die Geschichten zu lesen. Und habe inzwischen, glaube ich, auch die allermeisten, also überwältigende Anzahl auch gelesen. Und ja, so zu meinen Lieblingsgeschichten würde ich sagen, gehört auf jeden Fall Der Schatten über Innsmouth und Das Ding auf der Schwelle. Das sind so ein paar von meinen Lieblingen. Die Ratten im Gemäuer. Ja, das sind so, glaube ich, so meine Lieblingsgeschichten. Genau. Und bei
Ich bin auch
Volker.
über Cthulhu an Lovecraft gekommen, mehr oder weniger, und finde der Fall des Charles Dexter Ward aus rollenspieltechnischer Sicht auch eine ganz phänomenale Geschichte. Und geflasht hat mich auf jeden Fall auch die Berge, also Mountains of Madness. Ganz tolle Story.
Hat mich einfach nur interessiert. Neugierig. Außerdem sind es immer gute Leseempfehlungen. Vielleicht gibt es die ein oder andere Person im Chat, die sich noch nicht so eingelesen hat und die sehnsüchtig auf Tipps wartet. Ihr habt sie. Und wenn ihr für Tagen spielt, tatsächlich selbst, habt ihr, keine Ahnung, irgendwie eine ein Charaktertyp, den ihr gerne spielt, oder also so eine bestimmte Richtung, keine Ahnung, so, oh, ich will immer gerne einen Ermittler spielen, oder ich will immer Leute spielen, am liebsten, die wirklich keine Ahnung haben am Anfang und das dann alles so langsam entdecken und so in diesen Horror reinrutschen?
Also ich spielleite eigentlich, also zumindest in der Hausrunde und auf Cons kriege ich häufig irgendwelche komisch bösen Charaktere. Ich weiß gar nicht, warum das so ist und das sollte ich mich mal hinterfragen. Aber da würde ich eigentlich gerne viel normalere Leute spielen, ohne irgendwelche fiesen Twists. Aber das auf Cons irgendwie, weiß ich auch nicht. Schwierig. Und ansonsten in der Hausrunde freut mich das immer, wenn auch da eher so Standardleute, also jetzt die nicht die Weinkennerin und der Kioskbesitzer, aber eher so ganz normale Leute den Horror erfahren. Das ist, finde ich, schöner, als wenn es jetzt irgendwelche, weiß ich nicht, super Archetypen aus dem klassischen Call of Cthulhu, Ermittlerinnen und keine Ahnung, der Professor und sowas sind.
Es tut mir leid, Volker.
Ja.
Ich würde dir das nächste Mal die allerliebste, netteste Rolle geben, die mir einfällt.
Ich bitte darum.
Versprochen. Ich leite tatsächlich ja auch einmal, also meistens, wenn ich spiele, mir geht es da genau andersrum als Volker. Ich spiele wahnsinnig gerne die bösen, fiesen, abgründigen, gemeinen, hinterhältigen Kultisten. Das finde ich immer toll. Ich würde jetzt auch eher nicht sagen, so diese klassischen Rollen, so Privatdetektiv oder Professor, nee, das ist auch jetzt nicht meins. Aber ansonsten nehme ich eigentlich fast alles zum Spielen. Ich finde es immer total spannend, verschiedene Rollen auszuloten und daraus zu finden, was man da rausziehen kann und was man damit machen kann. Gerade auf der Anrufung auf unserer Con, ne, von der DLG, werden auch wahnsinnig viele Freeform-Runden angeboten, was ja im Prinzip wie kleine Mini-LARPs sind, wenn man so will, ne, mit 2-3 Stunden Spielzeit meistens, die ja ganz schön weit weg schon dann vom herkömmlichen Pen and Paper sind. Das ist auch immer sehr spannend. Da gibt's immer ein großes Angebot. Und ich spiele eigentlich alles.
Alles, was nicht so nagelfest ist. Dann noch eine Frage aus dem Chat. Was ist das liebste mitgespielte Szenario oder welches das liebste geleitete von euch, wenn ihr sowas habt?
Schwierig.
Ja.
Ich persönlich spiele gerade und liebe auch Delta Green. Ich finde Delta Green eine sehr, sehr in sich stimmige Welt und es macht, dort sind ich kenne da eigentlich kein schlechtes Szenario im Bereich von Delta Green und dort würde ich mal auch bestimmt ein paar super, super gute verorten, die ich sowohl gespielt als auch mitgespielt habe oder geleitet und gespielt habe. Aber so als mitgespielt auf jeden Fall unter den Top 10 war Riders on the Storm, was wir ja auch veröffentlicht, also ist jetzt haben wir jetzt auch veröffentlicht, genau, ein Szenario von Moritz und Riders waren wirklich tolle, als Spieler eine mega Erfahrung, war richtig, richtig cool. Das ist ein klassisches Ermittlungsabenteuer, man spielt Polizei, Leute, aber es ist großartig.
Ja, ich habe jetzt gerade schon überlegt, ich hatte jetzt ja ein bisschen Zeit zu überlegen, aber ich könnte gar nicht sagen, also ich habe im Laufe der Zeit viele tolle Sachen gespielt. Riders on the Storm konnte ich leider nicht spielen. Das habe ich leider lektoriert, bevor ich es spielen konnte. Aber ich habe es schon mehrfach geleitet und ich finde es ganz großartig. Ich leite es immer wieder sehr gerne. Das ist sicherlich sehr weit oben auf meiner Highlight-Liste bei Szenarien. Gespielt. Also wir haben ja, ganz schwierig. Wir haben die Maskenkampagne tatsächlich gespielt mit meiner Gruppe hier, da habe ich mitgespielt. Das war natürlich sehr, sehr cool, aber da haben wir natürlich jetzt auch jahrelang dran gespielt. Das ist kein einzelnes Szenario, aber das war insgesamt eine sehr, sehr schöne Sache. Lover in the Eyes von Delta Green ist auch ein ziemlicher Kracher. Das habe ich auch sehr gerne gespielt. Das war auch sehr cool.
Ja. Genau, also auch nochmal an den Chat. Ich weiß, ihr fragt schon emsig, aber falls ihr tatsächlich Fragen habt noch zu den beiden, zur Lovecraft-Gesellschaft, zu Ftagen oder auch zu allem, wir beantworten heute alles weitgehend. Deswegen
vielleicht schreibt kann man noch das mal, gerne in den Chat. Vielleicht kann man nochmal einen kurzen Abstecher zu den Froschkönig-Fragmenten machen, um auch nochmal zu zeigen, wie lange sowas eigentlich dauert. Also die Froschkönig-Fragmente hat uns bestimmt 4 Jahre gekostet, das an Land zu ziehen, zu überarbeiten und so weiter, zu layouten. Und
für alle, die es nicht wissen, das gab es schon mal. Vor langer Zeit, genau. Also das ist etwas, was schon mal so verlegt worden ist. Und ihr habt dann das genommen.
Wir haben den Autoren kontaktiert, genau, oder die Rechteinhaber kontaktiert. Julia und Simone, eine aus dem Verein, haben es überarbeitet in Vielzahl von Stunden. Es wurde lektoriert, es wurde korrigiert, es wurde gelayoutet und so weiter und so fort. Handouts gemacht. Also das ganze Projekt ist wirklich da ist viel, viel Herzblut drin und es dauert wirklich, also es ist ein Marathon und das hat man halt gar nicht so auf dem Schirm, wenn man jetzt nicht mit dieser Materie vertraut ist und denkt, ich habe doch hier schon was geschrieben, das könnt
man
ihr
denkt,
doch einfach
es ist doch fertig, genau.
Genau, also so abdrucken. Das sind wirklich ganz lange Prozesse und das dann später in den Händen zu halten und auch eben verkaufen zu können, das ist schon wirklich ganz tolles Privileg, was man da so hat.
Ja, und
Entschuldigung, ja.
Wie du magst. Ich wollte nur sagen, tatsächlich ist es so, sowas zu überarbeiten, ist sogar fast noch aufwendiger, als irgendwas quasi from scratch neu zu schreiben, weil der Textaufbau heute einfach ganz anders ist, wie man das machen würde als damals. Und natürlich muss man da unfassbar viel an die heute richtigen Stellen schieben, damit das einfach eine gute Struktur hat. Und das war halt tatsächlich ein echt aufwendiger Prozess, weil am Ende darf keine Information verloren gehen. Es darf aber nicht alles irgendwie doppelt und dreifach kommen. Und das hat relativ viel Mühe gekostet, das dann so hinzubasteln, dass das einfach dann immer noch stimmig ist und trotzdem eben nichts doppelt ist und alles an der richtigen Stelle auftaucht, weil man das einfach damals nicht so gemacht hat. Ja, da tauchen dann halt irgendwie Informationen, die man braucht, an 5 verschiedenen Stellen auf, aber nicht irgendwo gesammelt an einer und schon gar nicht ganz am Anfang oder so. Ne? Genau.
Oder im Fließtext, das war auch sehr beliebt früher, dass man irgendwie so, hier ist die Situation und danach kommt so eine halbe Seite Fließtext und daran stehen dann lauter relevante Informationen. Also ihr habt das tatsächlich wirklich genommen, im Prinzip auseinandergesägt und dann wieder zusammengesetzt, aber halt nach tatsächlich so den Maßstäben, wie wenn man heute im Prinzip an so ein Szenario rangehen würde. Okay, das ist sau viel Arbeit, Respekt. Weil, ich meine, ihr hättet es euch leicht machen können, hättet sagen können, ja, das gab es ja schon mal, prima, wir legen es einfach neu auf.
Ja, aber das kam tatsächlich von Anfang an nicht in Frage. Die Frage kommt auch öfter mal, warum, ja, und vor allen Dingen auch, warum ist es jetzt so dick? Und vorher waren es ja nur 80 Seiten, ne? Aber wer das Original kennt, der weiß, es ist dreispaltig gedruckt mit kleiner Schrift und eben wenig Struktur. Und die Handouts, sind ja immens viele Handouts auch im Original schon und die sind halt auch nur Texte, also einfach nur Fließtexte, nicht gestaltet und nichts, ne? Bei uns umfassen alleine die Handouts ja schon irgendwie über 30 Seiten von diesem Buch, ja.
Genau, die könnt ihr euch runterladen im Übrigen auf der Webseite. Ich habe das gemacht in Vorbereitung auf diesen Stream und ich habe Bauklötze gestaunt, wirklich, kein Scheiß. Ich will jetzt hier nichts zeigen, weil ich halt Angst habe, irgendwas zu spoilern, aber es war wirklich, ich war sehr, sehr angetan, einmal von der Fülle, der unglaublichen Fülle dieser Handouts und dann auch, die sind mit so viel Liebe gemacht worden, dann teilweise, also und wenn es nur Briefe sind, ja, bei denen dann irgendwie mit irgendwelchen Handschriften gearbeitet wurde oder so maschinengeschriebene Texte, bei denen Anmerkungen drin sind, bis tatsächlich hin zu irgendwelchen Fotos von irgendwelchen Leuten oder irgendwelche Plakate. Und so ist es so schön gemacht. Und also wenn ihr noch irgendwas braucht, was euch so wirklich so den letzten Anstoß gibt, um Lust darauf zu bekommen, dann guckt euch einfach mal Handouts an.
Ivi, jetzt hast du besser Werbung dafür gemacht, als wir das jemals hätten tun können.
Ich war aber auch so begeistert. Also wirklich, geht und guckt euch diese Handouts an.
Also ich glaube, was man dem Buch ansieht, ist, dass alle wirklich Herzblut da reingesteckt haben. Von der Textarbeit über das großartige Layout von Mark, über die wunderbaren Handouts von Norman. Da ist wirklich einfach echt viel Aufwand und Liebe reingeflossen. Und ich denke, das merkt man dem Buch, wenn man es aufmacht, auch an. Und ja, wir freuen uns jetzt einfach nach, es ist 30 Jahre her, also 93 ist das Original erschienen. Und wir freuen uns, dass das jetzt einfach wieder zur Verfügung steht und wieder gespielt werden kann, auch von einer ganz neuen Generation oder so zwei Generationen vielleicht von Rollenspielenden inzwischen. Und ich persönlich fand es auch eine total coole Erfahrung, ehrlich gesagt, weil wir natürlich dadurch auch in Kontakt mit ganz vielen von diesen, nennen wir sie mal die Uralten, ja, gekommen sind, mit Steffen Schütte, mit Rainer Gladys und so weiter, sich da auch ganz nette Kontakte ergeben haben, weil wir natürlich mit denen auch ja kommuniziert haben im Verlauf. Und Steffen Schütte und Rainer Gladys haben auch beide ein Vorwort geschrieben noch dazu. Und auch das war eine schöne Erfahrung, eine spannende.
Nee, sehr schön. Also ich habe jetzt auch gerade nochmal geguckt. Ich verlinke jetzt auch nochmal den Shop unten im Chat, falls jemand spontan Lust bekommen hat oder sich die Handouts angucken möchte. Auch die sind da zu finden.
Wir haben nebenbei bemerkt, für alle unsere Szenarien auch die Spielmaterialien kostenlos dort, die man sich auch einfach runterladen kann, muss man jetzt sich, glaube ich, gar nicht anmelden. Auch Riders beispielsweise hat ganz, ganz viele tolle Handouts, inklusive Audio, die wir eingesprochen haben, wo man, denke ich, auch Lust bekommt, dieses Ermittlungsszenario einfach mal sich näher anzugucken. Also ja, das Auge liest mit sozusagen.
Genau, nee, auf jeden Fall. Also super, super, super schön. Also wirklich von der Aufmachung her. Ich habe drauf, und ich liebe Handouts. Alle, die mal irgendeines meiner Abenteuer gesehen haben, was ich geleitet habe, ich versuche immer irgendwelche doofen Handouts vorzubereiten, die dann im Stream gar nicht so zur Geltung kommen, die man am liebsten angrabbeln möchte und so. Und ich liebe sowas und ich war beeindruckt. Also nicht, dass das jetzt was heißt, aber es heißt was.
Aber das ist ja auch ein Markenzeichen letztlich von allem, was Cthulhu ist, ne? Ja. Oder Cthulhu wieder Horror. Die Handouts, die gehören halt einfach dazu. Ja.
Ja, richtig. Also es ist, man will doch dann Bibliothekssimulation hatten wir gerade vor im Vorgespräch, ja. Also von wegen, ja, da ist eine Bibliothek und da sind lauter Bücher und da will ich doch nicht nur die eine Seite aus dem einen Buch haben, die relevant ist für mein Abenteuer, sondern ich will vorher doch schon mal ein bisschen gucken. Ne? Und das ist sehr schön. Einfach. Gibt es denn bei den, also so Froschkönig-Fragmente ist ja jetzt wirklich, wie gesagt, 4 Jahre Arbeit und unzählige Stunden oder so. Aber ihr hättet jetzt trotzdem auf jeden Fall Lust, so ein großes Projekt nochmal anzupacken. Also das hat euch jetzt nicht abgeschreckt oder so.
Ja, nein, also natürlich haben wir Lust, weiter Projekte zu machen. Absolut. Die Froschkönig-Fragmente waren jetzt schon wirklich ein Monster. Das muss man einfach sagen. Die waren wirklich, wirklich groß. Tatsächlich werden die anderen Schütte-Szenarien, die wir nochmal neu bringen wollen, die sind ja nicht ganz so groß. Die sind ja damals in der, ja, so, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein.
Zauberwelt.
In der Zauberwelt, danke, erschienen. Und die sind deutlich kürzer. Insofern wird das nicht mehr ganz so ein großer Brocken und dementsprechend auch nicht so lange brauchen, das zu überarbeiten. Mhm. Aber grundsätzlich natürlich, also es macht total viel Spaß. Also ich bin ja übers Schreiben zu dem ganzen Cthulhu-Thema und auch natürlich dann im Endeffekt am Anfang zu Tagen gekommen und mache inzwischen ja aber auch eben mit Volker viel Redaktionsarbeit und auch viel Lektorat und muss sagen, dass auch das ein Job ist, der mir extrem viel Spaß macht.
Ich mache häufig denselben Job, also nicht denselben, also den gleichen, nicht in denselben Büchern. Aber ja, ich kann auch sagen, das ist was, das kann sehr, sehr viel Spaß machen. Einfach, um auf was zu gucken, was jemand anderes gemacht hat und dann zu sagen, cool, es ist gut, aber wir machen es jetzt noch so das Quäntchen besser. Weißt du, das kann sehr befriedigend sein. Ja, verstehe ich gut.
Und wenn man jetzt nochmal nach vorne guckt, also die Regelwerke, Spielwelten sind auch eben keine Kleinigkeiten, das zu machen. Da sitzen wir jetzt auch schon Jahre dran. Das hört sich immer alles eben, ja, so wahnsinnig an, aber es ist alles ehrenamtlich und man macht es halt in seiner Freizeit. Das ist nun mal so. Und mit Zeitenwende haben wir uns auch ein Settingband, den unseren ersten dann quasi vorgenommen, der vermutlich auch so in dieser, in der Dicke so rangieren wird, wo wir viele, viele Fragmente, die wir schon haben, natürlich nochmal verwursten und auf beschreiben. Also wir haben ja viel über unsere Fragmente an Inhalten, an tollen Locations, NSCs, die man dann einfach ausbauen kann. Aber das wird auch kein kleines Werk. Und die anderen Settings, ja, denen gebührt es halt auch, mal ein Settingband irgendwann zu bekommen, wenn wir genügend Inhalte haben.
Habt ihr da schon irgendwelche, die ihr ins Auge gefasst habt, wo ihr gesagt habt, oh, das könnte man dann vielleicht als nächstes machen oder vielleicht sogar ein komplett neues Setting, wo man sagt, oh, das sowas könnten wir machen, oder ist das dann halt was dann da ist, wenn Kapazitäten da sind?
Also es gibt ja noch ein verrücktes Setting, das ich mal in den Raum geschmissen habe, das heißt Rage Moon. Und das ist so eine Art postapokalyptischer fiktiver 80er Jahre Horror-Trash. das baut auf einem anderen Szenario auf, was ich geschrieben habe. Und es geht halt darum, dass die Traumwelt, also die Traumlande und die wache Welt überlappen, und zwar dauerhaft. Ja, und was dann passiert, wenn sich zum Beispiel so die Mondbestien breit machen irgendwo, und dann, was das so mit der Welt macht. Ja, und das ist schon ein sehr trashiges Setting, aber auch das würden wir gerne irgendwann mal perspektivisch, das wird einfach dauern noch, ja, aber das würden wir gerne auch mal perspektivisch irgendwann bringen als Band. Da sitze ich auch an einem Szenario dran, das ich auch demnächst mal wieder spieltesten werde, im November auf dem nächsten Pen & Paper Con. Und da habe ich eine Menge Spaß dran, das zu schreiben. Komme nur einfach, weil andere Sachen meistens dann halt irgendwie in der Prio-Liste weiter oben sind, komme ich da nicht so viel dazu. Mhm. Aber ich hätte da sehr viel Spaß oder habe da sehr viel Bock drauf.
Ihr hattet jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass so nach der Pandemie ihr auch wieder angefangen hat, auf Veranstaltungen zu gehen. Gibt es denn Veranstaltungen jetzt irgendwie demnächst, wo man entweder den Verein oder vielleicht sogar auch euch treffen könnte?
Ja, da hake ich gleich wieder ein. Also genau jetzt kommendes Wochenende werde ich mit dem Stand von der DLG, mit ein paar weiteren DLG-Mitgliedern, die da unterstützen auch, werden wir gemeinsam den Stand betreuen, den DLG-Stand auf der Gamesvention in Kempten. Mhm. Also wer im Allgäu wohnt, kann da hinfahren. Das ist jetzt am kommenden Wochenende in Kempten. Und da werde ich auch am Samstag, glaube ich, zweimal leiten zu Geometrie der Welt. Und da wird auch giftige Suppe angeboten, unter anderem von jemand anderem. Genau. Und das ist so das Nächste. Und dann drei Eichkon, da weiß ich nicht genau. Ich glaube, da werden wir auch sein, meine ich. Bin jetzt nicht ganz sicher. Das ist ja im November. Und
das ist nochmal ein ganz guter, vielleicht Überleitung. Wir haben seit kurzem auch, oder wir versuchen seit kurzem auch ein Supporter-Netzwerk aufzubauen, was ja irgendwie jeder mega erfolgreiche Verlag hat. Das war bislang immer aufgrund von einfach Zeit gar nicht andenkbar, aber jetzt auch durch den eigenen Shop und eine Möglichkeit, dort auch Danke zu sagen, mehr als nur Danke zu sagen, also den Leuten, die eine Tagenrunde anbieten auf Cons, auch eben was geben zu können, da sind wir jetzt zu in der Lage, und wir haben auf der Webseite so ein Formular, da kann man eine Spielrunde anmelden, wenn man das möchte, und das Tagen sozusagen ein bisschen unterstützen, indem man einfach spielt und Spaß hat. Das versuchen wir jetzt eben auch mal ins Leben zu rufen und haben tatsächlich auch schon ein, zwei Supportrunden oder sehen ein, zwei, drei Supportrunden, die jetzt kommen werden oder auch schon gespielt wurden. Und das freut uns natürlich ganz, ganz besonders doll, dass Leute Lust haben, diese Szenarien zu nehmen und mit anderen da Spaß zu haben. Und auch da versuchen wir, unseren Weg zu gehen, so wie wir denken, dass eben so etwas zustande kommen kann und eben alle fair behandelt werden und eben vor allem Spaß haben und man jetzt keinem vorschreiben muss, wie er was zu spielen hat. Ja, das ist so der Versuch, den wir jetzt gerade unternehmen, um ein bisschen in die Community dort zu wirken und Leuten Mut zu machen, auch sowas zu spielen.
Wenn jetzt jemand Bock hat, so eine Supporterrunde anzubieten, wenn er zum Beispiel sagt, oh, das ist so genau mein Ding, was macht diese Person denn dann am besten? Euch anschreiben.
Also wir haben ein Formular auf der Webseite, das kann man auch einfach ausfüllen. Am besten macht man sich so einen User-Account im Forum und füllt dann, wie gesagt, dieses Formular aus. Wann ist die Con-Runde oder wann ist die Runde? Welches Szenario möchte ich gerne leiten? Mhm. Und dann melden Julia und ich uns und dann bekakeln wir das ganz kurz, ob das eine gute Idee ist. Beziehungsweise, wenn wir Fragen dazu haben, fragen wir. Und ansonsten wird es gespielt, dann macht man einmal irgendwie einen Screenshot oder ein Foto, keine Ahnung, oder irgendwie nach dem Motto, wir waren hier. Und dann gibt's von uns einen Gutschein für den Shop und hoffentlich viele, viele weitere Runden und viel Spaß dabei.
Und viele, viele begeisterte, dem Wahnsinn verfallene,
Tagenspielende.
Ja. Okay, das ist doch schon mal sehr gut. Und jetzt am Wochenende in Kempten oder zumindest auch auf der Dreieckcon gibt es das auch irgendwo auf der Webseite, wo Kalender, ne, vermutlich. Da sind Termine drin.
Wobei ich jetzt gestehen muss, ich weiß gar nicht, ob die Games-Vention da jetzt eingetragen wurde. Wir haben eigentlich so einen Thread, das sollte man vielleicht noch tun. Das ist ein guter Hinweis. Ja, wir haben intern so einen Thread, wo wir gucken, wer kann auf welche Veranstaltung fahren und so weiter. Aber das ist ein guter Hinweis, das muss ich mal noch eintragen, dass wir da sind am Wochenende.
Genau, aber hier finden sich auf jeden Fall im Kalender jede Menge nette Sachen. Also es gibt so Termine für einen virtuellen Stammtisch, für Autorenzirkel. Irgendwas ganz Spannendes. Rätsel-Ritual-Rallye. Das klingt auch toll.
Ja, das ist ein Event zum 10-jährigen Jubiläum, das wir uns überlegt haben. Das ist eine städteübergreifende, multiparallele, cthuloide Schnitzeljagd.
Oh. Schnitzeljagd. Ja, das klingt nett. Genau, also kann man gucken, falls ihr Lust habt. Gibt es in unterschiedlichen Städten, genau. Das ist jetzt die nächste. Das ist die nächste. Stuttgart. München, alles noch sehr südlich.
Ja, das ist südlich, das stimmt.
Seid ihr ein südlastiger Verein?
Nein.
Nein.
Von bis.
Ja, von bis, genau. Also der Volker wohnt hoch im hohen Norden und ich wohne sehr tief im tiefen Süden.
Es gibt es ja manchmal, dass ich irgendwie so aus lustigen Gründen Mitglieder in so einer bestimmten Region zuerst verorten, aber okay, ihr seid da sehr divers aufgestellt.
Ja.
Sehr gut, genau. Vielleicht bekommt ihr noch der eine oder die andere Lust, sich das mal genauer anzugucken, diesen Haufen, den Wahnsinn liebenden.
Da bietet sich tatsächlich ein Stammtisch an, entweder im Discord, ein virtueller Stammtisch, der ist relativ regelmäßig und dann gibt es auch noch ein paar echte Stammtische in einzelnen Städten, aber die schnellste und unkomplizierteste Möglichkeit ist tatsächlich einmal im Discord vorbeizuschneien und Hallo zu sagen und sich die Leute und das Treiben dort einmal anzuschauen.
Genau. Ihr hattet noch gesagt, ihr habt auch eine eigene Veranstaltung, also eine eigene Convention, die Anrufung. Wie kann man sich das vorstellen? Wo ist das? Was macht das? Wie kann man da einfach hinkommen? Und was gibt es da Besonderes?
Also ganz kurz vielleicht historisch gesehen gab es früher ja die Deutsche Cthulhu Convention, die DCC, oder die gab es vor vielen, vielen Jahren. Und das ist einer der beiden auch durchaus Eckpfeiler des Vereins. Der erste Eckpfeiler ist quasi das kreative Team rund um Cthulhus Ruf, die Zeitschrift damals vor mittlerweile 10 Jahren. Und davor hat 10 Ausgaben hervorgebracht und die allermeisten aus dem Kreativteam sind auch die Gründungsmitglieder sozusagen der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Und das zweite große Standbein war der Umstand, dass die DCC-Organisation irgendwann das nicht mehr fortgeführt hat. Und weil wir alle damals das sehr schade hätten sehr schade gefunden, wenn diese Veranstaltung als solche gar nicht mehr es nicht mehr gegeben hätte, hat sich daraus eben die Ruf oder Anrufung gegründet und der Verein hat das organisiert. Und vorstellen kann man sich das so von Donnerstag bis Sonntag sind circa 120 Personen, 130 Personen an einer exklusiven Location, also im Sinne von kein anderer ist dann dort. Mhm. Früher war das eine Burg, heute sind wir in einem Jugendgästezentrum, sind also in dieser Location und spielen rund um die Uhr Horror. Entweder am Tisch mit Würfeln, Bleistift oder als Freeform oder als Event. Und dazu gibt es tolle Gespräche, nette Leute und eben mittlerweile ganz tolles Rahmenprogramm. Von Kostümwettbewerb hin zu einer Theateraufführung hatten wir schon mal. Alles begleitend eben über dieses lange Wochenende. Und es gibt Dutzende und Aberdutzende von Spielrunden, von morgens bis abends bis spät in die Nacht. Und vor allem gibt es dort ganz, ganz viele tolle Leute, die extrem tolles Rollenspiel machen. Also wenn man mal was sehen möchte und mal seinen Horizont erweitern möchte, was so Rollenspiel-Horror sein kann, dann kann man nur empfehlen, sich mal die Anrufung anzugucken. Die ist einmal im Jahr, im Sommer, in Duderstadt, in der Mitte Deutschlands, und die Anrufung, die Anmeldung findet dann über unsere Webseite statt, genauso wie später auch die Rundenanmeldung und Vergabe. Das ist ein wirkliches, wirkliches Event, was ich nicht missen möchte.
Ja, und was dementsprechend auch immer schnell ausgebucht ist, insofern, es gibt immer mehr Interessenten eigentlich als Plätze. Inzwischen. Mitglieder haben so ein bisschen einen Anmeldevorteil. Die dürfen ein bisschen früher sich anmelden. Genau. Aber so, ja, 120, 130 Leute ist ja auch schon eine Menge an einem Ort.
Das ist so ordentlich viel.
Ja. Geben für die Runden, ne? Das ist ja das Hauptproblem. Das Hauptproblem sind gar nicht die Teilnehmenden, die Anzahl, sondern einfach die Tatsache, dass du auch genug Platz für die Runden brauchst.
Ja, stimmt. Du willst ja dann nicht so Stuhl an Stuhl, Arsch an Arsch sitzen, idealerweise, um da ein bisschen Atmosphäre auch aufkommen zu lassen.
Ja, da haben wir aber seit vielen Jahren eine tolle Location gefunden. Wir waren, wie gesagt, früher auf einer Burg. Das war die DCC ja auch. Das hatte natürlich seinen eigenen Charme, auf einer eigenen Burg sozusagen zu spielen. Aber das hatte dann eben auch Stockbetten und mehr Personenzimmer zur Folge. Und mit fortschreitendem Alter einiger sind diese Personen auch ganz glücklich, jetzt einzelne Betten oder auch einzelne Zimmer zu haben oder Paarzimmer zu haben.
Und dann auch was Sachen wie, ja, lass uns eine Jugendherberge mieten. Ah, super, 12er-Zimmer. Und irgendwann später stellst du dann so fest, so, oh, ich meine, was so vor 20 Jahren nach einer echt geilen Idee klang, ist ja, halt genau. Heute dann irgendwie so,
ja. So ein bisschen wie mit Festivals, genau.
Richtig, ja. Richtig. Mhm. Ja, nee, aber genau, wenn das vielleicht hat ja jemand Lust, sich das mal anzugucken. Es klingt auf jeden Fall gut. Es klingt auch wie was ich machen würde, aber ich wohne ja so weit weg.
Das ist sehr schade in dem Fall, ja. Du hättest da deinen Spaß. Und man muss auch echt sagen, hier gehen auch Grüße raus an das Team der Anrufung, wo man einfach sagen muss, die Jungs und Mädels machen das so unglaublich fantastisch. Die legen jedes Jahr einen dermaßen großartigen Job hin. Die machen, also jede Anrufung steht unter einem Motto. Es wird dann halt das komplette, also von der Einladung über die Aushänge, über das Rahmenprogramm, über alles, wird alles an dieses Motto angepasst. Und das ist halt schon ziemlich, ziemlich cool.
Also wir hatten mal den König in Gelb und einen tollen Narrenball, Maskenball. Wir hatten den Sturm auf Innsmouth mit einem 40-Personen-Spiel. Wir waren jetzt unlängst im Weltall mit der Miskatonic-Universität. Und aus diesen Anrufungen gibt es auch immer wieder eben tolle kreative Ausgründungen oder Dinge, die da entstehen, wie eben besagtes Die Gamma am Anfang, was sich auch mittlerweile verselbstständigt hat und eigene Szenarien hervorgebracht hat und Running Gags und wiederkehrende tolle Dinge.
Ja, ansonsten hat im Chat noch jemand Fragen. Ich würde sagen, das ist jetzt so die letzte Gelegenheit, noch Fragen zu stellen. Schreibt sie gerne in den Chat, schreibt Grußfrage davor. Falls ihr dieses Video später auf YouTube sehen solltet, dürft ihr natürlich auch noch Sachen fragen oder Sachen kommentieren oder Sachen, die ihr gut findet. Oder falls ihr Tagen spielt, könnt ihr auch gerne sagen, was euer Lieblingsszenario ist. Schreibt das in die Kommentare. Wir freuen uns über jeden Like, über jeden Kommentar ganz, ganz riesig. Und ja, es wird auf jeden Fall euch sehr gedankt schon und wird auch gesagt, dass das sehr schön war und sehr informativ. Und die Leute scheinen sich auch tatsächlich wirklich über diverse Produkte zu freuen, wie zum Beispiel den Froschkönig.
Das freut uns.
Ja, das ist auf jeden Fall, also ich habe so das Gefühl, Feedback ist sehr positiv. Und gerade ist den Tenor im Chat, wir sind alle alt.
Ja, das ist ja leider ein Gefühl, das man einfach inzwischen hat. Ne?
Ja. Aber auch für die Leute, die sich in den Chat verirrt haben oder die später dieses Video sehen, die nicht in unserem Alter sind, ihr seid willkommen. Ihr seid wirklich mehr als willkommen. Wir haben auch alle in dem Alter angefangen oder das schon eine Weile gemacht. Und geh alles. Kann man sich in jedem Alter für interessieren. Oder Leute.
Und wir haben große Schrift. Also wir fühlen. Wir fühlen das.
Genau. Das finde ich sehr sympathisch tatsächlich. Also, weil ich lese auch viel am Bildschirm, da kann man ja immer noch reinzoomen, ne? Aber manchmal, gerade bei Rollenspielpublikationen, wo dann so zwei- oder dreispaltig wenig Weißraum auf der Seite, das ist auch sehr beliebt, das dann sowas wie, wir kriegen es nicht auf eine Seite, lass uns den Zeilenabstand reduzieren. Und bei mir im Hirn so alles explodiert. Ja, also es ist so. Kann es gar nicht beschreiben. Ich bin dann immer froh, weil es ist, wenn man wirklich viel, viel liest, sehr, sehr anstrengend nach einer Weile, wenn es so klein ist. Und ich meine, ja, wir brauchen, Großdruck brauchen wir nicht, aber schon ein bisschen, so Mühe größer und nicht ganz, einfach nicht pissig klein, wäre schon toll. Also von daher rechne ich euch hoch an, dass ihr sagt, ihr macht das. Und es wird auch ein Let's Play gewünscht. Hier, ich hatte vorhin schon eins verlinkt, was es bei uns auf dem Kanal schon gab, aber es ist schon eine ganze Weile her. Vielleicht können wir das ja mal machen. Ich werde es auf jeden Fall mal vorschlagen. Ich bin ja für Horror sowieso generell immer zu haben. Sind wir eigentlich alle. Also, ja. Wir lieben alle gruselig bis komische Dinge. Manchmal auch beides.
Ist ja auch manchmal nah beieinander.
Manchmal weiß man auch nicht, was man machen soll.
Ja, also ich meine, das ist auch oft nah beieinander. Ja.
Schreie ich jetzt? Lache ich jetzt?
Kann ja mal schnell im Halse stecken bleiben auch. Ne? Also ist nicht.
Ja. Oder manchmal ist es die einzige Möglichkeit, mit dem Horror, den man da gesehen hat, umzugehen. Tatsächlich.
Klar. Aber da finde ich, ist der Gag immer oder der Trick an der Sache, dass es da nicht ins Lächerliche geht. Also ich glaube, so ein Comic Relief an der richtigen Stelle ist manchmal sehr wertvoll. Solange es eben nicht dann ins Lächerliche abgleitet. Super. Aber wir haben uns auch sehr gefreut, dass wir hier, wenn ich das richtig verstanden habe, am Anfang hast du gesagt, das war jetzt der erste Indie-Talk.
Also zumindest der erste, den wir nach so quasi dem Neustart. Wir haben schon viele Indie-Talks gehabt und ähnliche Dinge, aber das soll jetzt tatsächlich so eine Reihe werden, um einen verbliebenen Montag, den wir meistens irgendwie noch über hatten, so ein bisschen mit auszugestalten. Und genau, wir haben mit euch angefangen. Also
freuen wir uns sehr drüber.
Verdient. Und haben jetzt hier auch direkt den Hype-Train am Start. Up. vielen Dank. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Dasein, fürs Erzählen, fürs so ein bisschen mit an die Hand nehmen und auch zu zeigen, was ihr Tolles gemacht habt. Also muss man ja auch mal dazu sagen, ja. Es ist ja was Tolles. Bücher zu machen ist generell immer eine sehr löbliche Sache. Wenn man das dann auch ehrenamtlich macht, finde ich es noch umso löblicher. Ich mache das ja beruflich. Ich weiß, wie viel Arbeit es ist. Und Respekt also auf jeden Fall und viel Liebe dafür. Und vielleicht hat ja jemand, der das hier heute sieht oder später sieht, auch tatsächlich Lust, entweder irgendwie was beizutragen oder vielleicht auch einfach sich ein paar Produkte zu gönnen und mit seiner Runde dann mal Ftagen zu spielen. Würde euch bestimmt freuen, würde mich auch freuen.
Vielen, vielen lieben Dank.
Ja, danke dir.
Ja, danke. Dann ist jetzt das offiziell das Ende. Wir, ich sag noch mal, machen noch ein kurze Programmankündigungen, was es noch so gibt demnächst. Und ich bin natürlich total gut vorbereitet. Hier, ja, ich habe das alles schon da. Tippe deswegen panisch. Ich habe es mir eigentlich ursprünglich mal in den Browser gepackt, Habe es dann aber nicht geschafft, dieses Browserfenster auch offen zu lassen. Wer kennt es nicht? Diese Woche gibt es nämlich noch mehrere andere tolle Sachen, die ich euch ganz lieb ans Herz legen möchte. Und zwar am Mittwoch gibt es eine Myranor 5e-Runde. Das ist eine Runde, die schon mal angefangen wurde. Gab ein sehr erfolgreiches Crowdfunding beim Uhrwerk Verlag für Myranor 5e. Und da gibt es am Mittwoch ein weiteres Let's Play, in dem, glaube ich, der Kevin einen Leonir spielt, der ganz putzig ist. Und also die anderen Figuren sind auch putzig, aber der ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Genau, am Donnerstag gibt es ein Nemo Steampunk Pen and Paper. Das ist aus einem Projekt mit dem Zeppelin-Museum in Friedrichshafen ursprünglich entstanden, an dem ich auch ein bisschen mitarbeiten durfte, zumindest an der Übersetzung ins Englische. Und genau, am Wochenende gibt es dann einen Patreon-Stammtisch für alle, die Lust haben, Marie, Nico und wahrscheinlich auch Indy live zu sehen. Genau. Weitere Infos gibt es auf Patreon, wann, wo, wie, was, warum und überhaupt. Und ja, das war's dann von uns, von diesem Montag. Und jetzt überlege ich noch, wo ich euch hinschicke. Wie wäre es mit Orkig? Schicke ich euch zu den Orkig rüber? Ich muss mal aufpassen, dass ich nichts falsch schreibe. Wobei im schlimmsten Fall landet ihr eben nirgendwo, aber das finde ich ja tragisch. Also dann verabschieden wir uns ganz herzlich. Vielen Dank, Julia. Vielen Dank, Volker. Wir winken holt voll, das ist besonders wichtig. Ja, 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 es ist ein bisschen schwierig mit dem Layout. Vielen Dank, lieber Chat. Habt eine super Woche und auf bald.